Vor ein paar Tagen saß ich im Café und rechts von mir trank ein Mann aus seiner Tasse. Und vielleicht kennt ihr das, dass wenn jemand so mit seiner Tasse den Kopf zwar Richtung Tasse bewegt und dann aber so rüber schaut. Also immer so nippt und dann mit dem Blick aber wo ganz anders ist. Und dessen Blick war bei mir. Immer wieder. Ich dachte, was ist denn los? Irgendwann beugt er sich so rüber und sagt, ich kenne Sie vom Fernsehen. Und dann kam er ins Gespräch und sagt er, dass er Bibel-TV anschaut und dass er mich da schon öfters gesehen hat und so weiter. Und ich habe ihn gefragt, ob er von hier kommt und hat ein bisschen erklärt, sagte ja, Köln. Und fragte mich dann, woher ich komme und ich sagte, aus Stuttgart. Und dann meinte er, und das ging mir natürlich runter wie Öl, er sagte, das hört man aber auch nicht. Dieses Schwäbisch. Sagte, ja, das war vor ein paar Jahren noch anders. Denn ganz ehrlich, Leute, als ich von Stuttgart hierher zog, Kölner Gegend, mich hat kein Mensch verstanden. Ich musste alles wiederholen. Ist einfach so. Und mit dem Verstandenwerden. Und deshalb, ihr lieben Nichtschwaben unter uns, jetzt wird's heftig. Ganz ehrlich. Mein nächster Gast, Uli, spricht über ihr Wunderkind. Und Uli kommt aus dem tiefsten Wunder, Herrenberg, Tübingen, Schönbuch. Das ist ein Dialekt, ehrlich, das ist der Hammer. Also, speziell der Dialekt. Und das Schöne ist, sie hat sich wirklich, wirklich bemüht. Wie heißt es in der Arbeitsbeschreibung? Er bemühte sich, also ich meine es wirklich so. Sie hat sich bemüht und hat auch vieles nochmal wiederholt. Und ich kann das bezeugen, dieses Bemühen. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude mit einer Frau, die trotz großer Herausforderungen zwei Dinge nicht verloren hat. Einmal den Glauben an Gott und das Lachen. Uns ein bisschen anstrengen, weil ich, wenn ich im Schwabenland bin, dann rede ich akzentfrei Schwäbisch.
Falls es jemand nicht verstehen sollte, bitte um Rückruf. Ich kann es auch auf Englisch versuchen.
Mir fliegt da gerade. War das dein Ton?
Ich glaube.
Uli, du hast mir geschrieben und war ja nicht viel, das ist mir immer sehr recht. Und da stand ein Stichwort drin, PCO-Syndrom. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was das heißt. Habe gegoogelt mit Hormonstörungen und Schwangerschaft und mache es schwierig und so weiter. Und da dachte ich mir, ich fange ja immer gern zack direkt an. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du bei dem Arzt warst und der sagt dir das? Wenn überhaupt Kinder, dann Hormonbehandlung.
Mhm. Dann habe ich gesagt, gut. Ist in Ordnung. Wenn Gott will, dass ich Kinder kriege, dann kriege ich sie auch.
Damals hast du das so dem gleich mal ein Statement verpasst. Wie alt warst du denn da?
So 20 ungefähr.
Ja.
Da hatte ich so der erste Freund gehabt und dann war mir wichtig, dass ich von Anfang an mit offenen Karten spielen kann und Bescheid weiß, wie läuft es bei mir oder läuft es nicht oder. Weil ich einfach auch dem Mann die Möglichkeit gäbe, wohl zu sagen, okay, mir ist Familie sehr, sehr wichtig. Also ich möchte da schon so gut wie möglich alles abgeklappert haben und wissen, ist es möglich oder nicht oder nicht.
Und dann kriegst du so eine Aussage.
Ja.
Also man kann ja sagen, Gott schafft es.
Ja.
Und kann rausgehen und zusammenbrechen innerlich. Mhm. Oder man geht raus und sagt, das schafft Gott schon. Zu welchem Typ gehörst du?
Ich gehöre eher zu denen, die sagen, ich vertraue auf Gott.
Woher kommt dieses, mit 20, woher kommt dieses Gottvertrauen, dieses Statement, das man trifft angesichts einer solchen Message?
Man könnte sagen, ich bin die Maus, die in der Keksdose aufgewachsen ist. Also ich bin tatsächlich aus einem frommen Elternhaus. Also von meinen Eltern.
Also die Keksdose... Die war gut voll.
Ja.
Die war gut voll.
Man sieht's.
Das meinte ich nicht. Uli, ich meinte eigentlich...
Ich weiß, was du meinst.
Danke.
Ja.
Krieg ich jetzt einen roten Kopf?
Nein.
Nee.
Okay. Ich hätte Puder dabei.
So, also die Keksdose war gut voll. Das heißt, du wuchsest auf mit dem dazugehörenden Glauben, der dir vermittelt wurde von den Eltern.
Ich war von Anfang an in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst, Jungschar, später Mitarbeiter, Teenie-Kreis, auch Mitarbeiter und so weiter und so fort. Alles durchweg konfirmiert bin ich. Und mit 10 ungefähr habe ich die Entscheidung getroffen, ich will mein Leben mit Jesus gehen. Das weiß ich noch wie heute, nach der Jungschar bin ich zu meiner Jungscharleiterin gegangen und habe gesagt, ich will mit Jesus leben. Und dann war die so nett und hat doch tatsächlich mit mir angefangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Die hat mir die Zeit genommen.
Hm.
Ja.
Die hat das nicht abgetan als
Nein.
kindliches Fantasiegebilde, sondern
überhaupt
hat erkannt, da will jemand ernst machen mit Jesus.
Ja.
Uli, und als es dann zu einer Beziehung kam und du hast gemerkt, oh, das läuft auf Ehe zu.
Ja.
Hast du dann das mitgeteilt und hast gedacht, komm, ich bin lieber still meinem zukünftigen Ehemann gegenüber?
Ich habe das dem sofort gesagt.
Und wie hat er reagiert? Hat er geschluckt, oder?
Er hat schon geschluckt.
Ja.
Aber für ihn war das okay.
Du hast hier deine E-Mail überschrieben mit das Wunderkind.
Ja.
Das heißt, allen ärztlichen Prognosen zum Trotz.
Bin ich zum Arzt gegangen, als wir dann verheiratet waren. Und dann hat er gesagt, also gut, das ist gar kein Problem. Sie kriegen jetzt für euren Zyklus mal die Hormontablette. Mhm. Die nehmen sie direkt im nächsten Zyklus. Wir haben dann geheiratet, waren auf Hochzeitsreise. Und dann habe ich diese Tabletten gegessen. Das waren 4 Stück. Und dann kam der Storch im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich wusste noch nicht, dass ich schwanger bin und wir sind fortgefahren. Und justement in der Zeit war der Storch aus der Wilhelma ausgebrochen. Und wo wir fortgefahren sind, ist der in Böblingen am See gestanden.
Der Storch aus der
Wilhelma.
Der musste extra raus aus der Wilhelma, damit du ihn siehst.
Damit er mich beißt.
Ist nicht wahr. Aber du hast ihn bloß gesehen und du wusstest gar nichts, nur den Storch siehst du.
Ja. Und dann sind wir heute, bin ich heimgekommen, habe einen Test gemacht und gesagt, Schatzi, ich bin schwanger.
Bist du ja nicht ausgeflippt innerlich, ob der Größe Gottes und seiner Wunder.
Ganz klar.
Und das gegen alle Grenzen und Möglichkeiten.
Ja.
Ne?
Wir haben uns ja auf einen ganz langen Weg eingestellt, Kit.
Ja.
Und deshalb auch direkt nach unserer Hochzeit gestartet, weil wir haben ja nicht gewusst, dass es gleich beim ersten Mal zuschlägt.
Ja.
Und Gott uns das gleich quasi als Hochzeitsgeschenk noch schwieriger schenkt.
Wie war denn die Schwangerschaft?
Die Schwangerschaft war gut.
Und dann kam das Kind auf die Welt.
Mhm.
Das Wunderkind.
Mhm.
Und alles war super.
Ja.
Wenn ich dich so einschätze jetzt, würde ich sagen, das fiel dir nicht schwer, dich an Gottes Zusagen festzuhalten. Oder gab es da auch Krisenzeiten?
Die Krisenzeiten kamen eher später dann, wo einfach auch Schwierigkeiten auftaucht sind, die viel Kraft kostet sind und viel Glaube.
Haben die mit dem Wunderkind zu tun? Wie ging das denn weiter mit den Schwierigkeiten?
Also ich muss sagen, dieser Start war schon mal gar nicht so einfach. Die Geburt war das Problem, nicht die Schwangerschaft. Junior wollte nicht aus dem Bauch raus. Dann musste er eingeleitet werden. Mama war schon so fett. Und mit jedem Gewicht, jedem Kilogramm Gewicht, was ich mehr zugenommen habe, ist mein Blutdruck gestiegen. Also musste eingeleitet werden. Ich bin montags eingeleitet worden. Donnerstags, morgens um 3 hat unser Zwerg das Licht der Welt erblickt.
Oh Mann.
Nach einer sekundären Sektion, also nach einem Kaiserschnitt. Mir ging's Hundeelend.
Ja.
Jan hat Neugeborener Infektkit war gleich weg von mir. Ich bin in eine Depression verfallen. Mir ging das nicht gut. Ich bin zu doof, um ein Kind auf die Welt zu bringen.
Dachtest du?
Ja, so ging es mir.
In sich grundfalsch.
Ja.
Aber das hinterher kann man auch mal sagen, das sind deine Gefühle und so war das. Ne? Ja.
Ich bin zu blöd, mein Kind zu versorgen, im Sinne von stillen zu können. Ich weiß im Kopf, und das wusste ich auch damals, nach einem Kaiserschnitt schießt die Milch nicht ein. Gleich. Dann hat er den Neugeborenen Infektkit, war auf der Neonatologie, auf der Neugeborenenstation, mit einem Ding im Kopf, mit einer Infusion im Kopf. Die Ärztin guckt ihn an und sagt, das Kind ist nicht krank, das Kind ist nicht krank, aber die Blutwerte sagen was anderes. Der war so vital, unglaublich. Powerkit, wo die Ärzte ihn aus meinem Bauch geholt haben, haben sie meinen Mann auf den Arm gegeben. Der ist gleich hart wie Brett. Das Kind hat 5 Kilo gewogen fast. Ich hatte nie einen Säugling. Also nicht, dass ich mich erinnere. Ich habe gefühlt nie ein Kind gehabt, das ich auf den Fußboden legen konnte und das macht dann.
Da kam gleich in den Kindergarten.
Entschuldige. Der ist im März geboren, im August ist er am 10 Liter großen Eimer durch die Küche geschoben und ist gelaufen an dem Eimer entlang.
Gelaufen heißt?
Er hat den Eimer durch die Küche geschoben, zu Fuß.
Ach, mit 6 Monaten.
Wunderkind ist doppeldeutig zu verstehen in dem Fall, weil ich habe mich sehr oft bis heute über ihn gewundert.
Und wie ging es weiter mit den Wundern?
Ja, er ist dann in den Kindergarten gekommen. Da hat er dann sich schwierig verhalten. Also der hat schon sehr früh eben durch seine Aktivitäten gezeigt, dass er kein Durchschnittskind ist, kein normales Kind. Er war sehr aktiv, schnell aggressiv. Schon in der Krabbelgruppe hat er andere Kinder gebissen, gehauen, wie auch immer, denn das Spielzeug weggenommen. Ich konnte nie in der Krabbelgruppe sitzen, tiefenentspannt sein. Wenn es irgendwo gequäkt hat, ich denke im Nachhinein, ich habe meinem Sohn sehr oft auch Unrecht getan. Bin ich immer aufgesprungen und habe nur noch Jan geschrien. Es war oft er.
Sehr viele Auswirkungen, Konflikte. Ja, welche Konflikte gab es da? Ich meine, einmal sind es die Konflikte, das andere ist, dass man das als Eltern ja auch irgendwo unter die Füße kriegen muss.
Man hat sich fast nicht mehr getraut, aus dem Haus zu gehen mit ihm. Irgendwo hinzugehen, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Wie oft musst du mir uns anhören, ihr müsst hier was tun, das kann so nicht weitergehen. Die Leute wussten nicht, dass wir seit der Jan im Kindergarten war, seit er 3,5 war, mit dem Jugendamt zugange waren, auf unsere Initiative hin. Weil wir hilflos waren.
Wir sprechen ja von dem Wunschkind-Thema, ne?
Ja.
Das ist ja etwas, womit man nicht rechnet. Genauso wie du vorhin beschrieben hast, der war steif wie ein Brett und mit 5 Monaten konnte er laufen. Das sind ja alles Sprünge. Mhm. Das muss man ja auch selber erstmal verschaffen. Mhm. Und dann von sich aus das Jugendamt zu fragen, zu informieren, das ist ja ein Schritt, der ist ja mit Tränen und Schmerz verbunden. Soll man nicht?
War für mich nicht so problematisch. Durch meinen Beruf als Familienpflegerin war, habe ich Familie kennengelernt, die viel auch mit dem Jugendamt zu tun hatten. Und habe auch Schulungen gekriegt in dem Bereich. Und es wurde dort immer gesagt, das Jugendamt ist euer Freund, nicht euer Feind.
Hat er eure Beziehung drunter gelitten, dass ihr ihn doch mehr als normal rügen musstet?
Ich glaube nicht, dass sie gelitten hat. Klar musste mir sehr streng sein, aber ja. Wer mehr drunter gelitten hat oder darunter litt, das waren wir Eltern.
Ja.
Weil er wurde uns gegenüber unfair. Er wurde frech. Mit dem zunehmenden Alter, je mehr er dann reden konnte, mit zwei konnte der mehr oder weniger einwandfrei fließend reden. Da war mir dann, wenn es nicht nach seiner Pfeife ging, Arschloch, blöd, in der Grundschule, wie viele Hausaufgaben wurden zerknüllt, zerrissen. Unser Tisch hat Löcher gehabt von den Einstichen mit Messer, Gabel, Füller, Bleistift. Einmal flog ein Kaffeelöffel meinem Mann gegen die Stirn. Das nächste Mal flog ein Messer quer durchs Wohnzimmer auf ein Bild.
Gibt es da einen Namen für dieses Verhalten? Ich sage es mal vorsichtig, nicht Krankheit.
Ja, das Verhalten, das ist eine Verhaltensstörung im Sozialgefüge halt. Also, und ich würde sagen, das ist Frustrationstoleranz gleich null.
Also nicht irgendwie ADHS und was man dann gleich... Ah, okay.
Tatsächlich.
Und welche Rolle spielt da der Gott, der als Geschenk, als Hochzeitsgeschenk euch das den Jungen schenkte? Wie war da die Beziehung dann?
Ja, das war ganz normal irgendwie. Wir haben das so angenommen. Wir konnten das annehmen. Mhm. Und zwar klar, Jan ist unser Geschenk. Und Gott traut uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Das war uns immer klar. Und das ist das, was ich eben auch den Eltern mitgeben möchte, die das jetzt sehen, die keine gesellschaftspassform, konforme Kinder haben. Dass sie den Mut nicht verlieren, daran zu glauben, dass Gott ihnen die Kraft gibt, das auszuhalten. Wenn sie von ihm ein Geschenk kriegen, dann meint Gott nur gut mit uns.
Ich höre raus, aus dem, was du sagst, dass du doch trotz deiner Stärke, die du offensichtlich hast, aber auch an den Rändern unterwegs warst.
Ganz klar. Vor allem, wenn dann die Erzieherin zu mir im Kindergarten sagt, bevor wir zum Jugendamt gingen damals, Jan hätte im Kindergarten erzählt, ich würde ihn hauen. Das ist eine ganz einfache Kindergeschichte. Jan Simon saß im Sandkasten, nahm eine Schippe und hat mit der einem Mädchen oder einem Kind auf den Kopf gehauen. Die Erzieherin kam zu ihm und hat gesagt, das machen wir hier nicht, wir hauen uns nicht. Dann hat wohl Jan sie angeguckt, doch die Mama macht es mit mir auch. Und dann ging bei der Erzieherin die Warnlampe an.
Und wie war es dann in den Schulen oder in der Schule?
Wir haben uns dann für eine christliche Schule entschieden. Freie evangelische Schule. Das war gut. Er hatte im ersten und im zweiten Schuljahr eine ganz tolle, sehr, sehr junge Lehrerin. Die hatte so ein Herz für diese Lausbuben. Die war ganz toll. Die konnte ihn annehmen, auch wenn er rumgehampelt hat und mehr unterm Tisch und auf Tisch und weiß ich nicht wo war. Dort sind natürlich auch Stühle geflogen, wenn er einen Frust hatte. Das war grausam. Es gab da eine Familie, besonders fromm.
Ja, Uli, darf ich das relativieren? Wenn jetzt euer Jan einen Stuhl ans Hirn gekriegt hätte, hättest du ja wahrscheinlich auch gesagt, Moment, so geht's nicht.
Richtig. Ich habe immer andere Kinder in Schutz genommen. Hm. Jan, selten. Hm. Ich habe immer versucht, andere Kinder vor Jan zu beschützen.
Du sagst, er ist 17, dann ist die Grundschule vorbei. Und dann auf welche Schule kommt man dann? In der christlichen Schule sind es verschiedene Züge? Oder?
Der war noch bis zur 5., 6. Klasse, Anfang 6. Klasse, glaube ich, da. Dann flog er von der Schule, weil er den Lehrer einen Hund nannte. Und ich habe ihn dann in eine andere Schule angemeldet, Werkrealschule. Es war eine kleine Klasse, das war gut mit 17 Leuten. Aber diese Lehrerin war mir nicht gewachsen. Der hat den und wenn ihn was nicht interessiert hat, aufgrund von seinem ADHS, er wurde ja auch medikamentös behandelt damals schon, weil er schon in der ersten Klasse geäußert hat, ich kann das nicht, ich lerne das nie, ich will so nicht mehr leben. Und wenn das dein Kind in der Grundschule, in der ersten Klasse, im ersten Halbjahr zweimal zu dir sagt,
ach Uli, das ist, du? Ich was muss das denn durchmachen? Das macht ja trotz starker Frau und Motorradfahren und alles, das drückt ja deine Seele zusammen. Und dein Herz. Das sagt der Bub, der Junge, sorry, der Junge, der sagt, ich will nicht mehr leben.
Da hilft am allermeisten, ihn in den Arm zu nehmen und klar. Ich sage, Jan, ich bete mit dir. Ja. Ist das okay?
Klar.
Und dann haben wir miteinander betet.
Ach, ist das cool.
Ja.
Komm, Jan, komm auf meinen Schoß.
Ja, ich hab dich lieb. Ja.
Und wenn dann die Uli an manchen Tagen kraftlos war?
Habe ich zum Glück eine ganz starke Familie hinter mir gehabt.
Und wie ist es heute? Das ist ja, wenn er 17 ist, ist das noch, sagen wir mal, die postpubertäre Phase? Oder ja, je nachdem.
Ja. Er hat zwischenzeitlich einen Umweg über eine, weil er aus der zweite Schule auch mehr oder weniger kurz vorm Rausfliegen war, hat das Jugendamt dann beschlossen oder uns nahegelegt, er möge doch in eine Jugendhilfeeinrichtung gehen. Und sie hätten eine gute Idee. Das haben wir uns nach tiefem Durchatmen und viel Gebet, auch von unserer Kirchengemeinde, und schweren Herzens zwei Einrichtungen angeguckt. Und das Ende vom Lied waren 4 Jahre Jugendhilfeeinrichtung, wobei er sehr schweren Herzens hinging, sodass Jan gesagt hat, als klar war, dass er dorthin soll oder weg muss von zu Hause, weil wir es zu Hause nicht mehr schaffen zusammen und es eine Hilfe für ihn sein soll, weiterzukommen im Leben. Und die ganzen ambulanten Therapien haben alle überhaupt nicht geholfen, zu nichts geführt. Und er ging dann, alle 2 Wochen durfte er heim, nach Hause kommen. Und dann sagt er, Mama, wie lange muss ich noch? Mama, und ein 12-, 13-jähriger Sohn, 13, 14 war, glaube ich, so in etwa, also 7. Klasse, 6., 7. Klasse. Und ich sag, Junge, so lang, bis du ein halbes Jahr keinen Ärger hast mit irgendjemand in deiner Wohngruppe.
Ein halbes Jahr?
Das ist eine Herausforderung für jemand.
Das ist viel.
Der Frustrationstoleranz gleich null hat und ihn plötzlich in einer fremden Wohngruppe mit 7 anderen Jungs mit grausamen Familien, aus grausamen Familienverhältnissen zusammen ist. Also wir hatten so ein Glück und sehen auch da ganz klar Gottes Führung, dass wir in dieser Einrichtung ankamen.
Und hier geht es eben heute?
Dem Jan geht es sehr gut, macht jetzt eine Ausbildung seit September, also jetzt seit 2-3 Wochen, hat er angefangen als Industriemechaniker eine Ausbildung zu machen. Er ist wieder zu Hause. Als er seinen Hauptschulabschluss gemacht hatte, meinte er, freiwillig dann in der Einrichtung zu bleiben, weil ich ihm klar gemacht habe, mir ist Himmelangst, wenn ich dich wieder motivieren muss, zu lernen für die mittlere Reife. Hat geschluckt, hat montags angerufen, nachdem er wieder zurück war in der Einrichtung. Mama, so machen wir das. Ich melde mich dort unten an. zur mittleren Reife an der Schule und hänge noch freiwillig 2 Jahre dran. Und ab da konnten wir ganz mit großen Schritten Veränderungen sehen. Es war jetzt seine Entscheidung. Er hat keine Therapie mehr gehabt. Das war nur die Wohngruppe und die Sozialpädagogen, die dort waren. Und die hatten so einen guten, also die meisten zumindest aus der Gruppe, hatten einen super guten Draht zu Jan und ein großes Herz für die Kinder. Und besondere Kinder riechen, ob ich sie lieb habe oder nicht. Die spüren das gegen den Wind. Ob ich sie ernst nehme. Ob ich ihnen wichtig bin.
Spürst du Gottes Liebe gegen den Wind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich spüre absolut, dass Gott für mich ist, auch wenn der Wind gegen mich steht. Mhm.
Ja. Wie lebst du mit Gott deinen Alltag?
Leider nicht so, wie ich den Maßstab an mich stelle. Ich höre ganz arg viel der ERF.
Evangeliumsrundfunk?
Ja, genau. Und die haben ganz tolle Beiträge mit Predigter. Das tut mir gut. Ich lerne Bibelverse auswendig. Einmal im Jahr habe ich da so einen Bibelmemory-Kurs. Da bin ich auch mit aufgewachsen, zum Beispiel. Das hat meine Mutter schon angefangen, als ich 4 Jahre alt war, 5. Genau.
Uli, vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Und dass du anderen Mut machst. Kann ich dir noch meine 4 Schlussfragen entgegenzimmern?
Mhm.
Wir fangen mal langsam an mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast.
Das ist ganz einfach. Das kann ich gar nicht aufzählen. Weil ich habe ganz viele christliche Romane in meinem Schrank stehen. Und aus lauter Langeweile lese ich die. Und da ich schon etwas, also ich sage immer, ich leide an anhaltender Stilldemenz. Und deshalb kann ich mir die Inhalte nicht immer merken. Und freue mich dann, wenn ich einmal durchs Regal bin, wieder vorne anfangen zu können und wieder ein neues Buch zu haben.
Die 2. Frage ist auch wichtig. Ich weiß nicht, welche Jahreszahl ich da jetzt eintragen kann. Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als ich habe dich gefragt vor 5 Jahren. Lass mir mal die 5 Jahre stehen. Da war euer Jan 12.
Ich glaube, das fängt bei mir schon viel früher an, wo ich das lernen musste. Ich habe lange vor unserer Beziehung schon meine erste Depressionen gehabt. Die kamen von Überforderung, von vermeintlicher Überforderung. Kein Mensch hat mir irgendwas aufgetragen. Aber ich selber habe mich überfordert. Mit Zeltlager kochen, eine Hochzeit vorbereiten, also nicht meine, aber für die Familie. Und da kamen noch mehr Sachen dazu, Ausbildung, Meisterbrief etc. pp.
Du warst Frau Dampf in allen Gassen.
Genau. Und ich habe nie Nein gesagt. Ich konnte das mit Anfang, Mitte 20. Ich hatte Power. Und irgendwann habe ich eine Depression bekommen, musste dann kurzfristig 2 Wochen vor Beginn einer Familienfreizeit die Küchenleitung absagen. Ich hatte alles geplant. Ich konnte aber nicht mehr.
Also Nein sagen.
Nein sagen.
Und die 3. Frage, Uli, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben verändert?
Ich versuche Äußerungen, die mir wehtun, die mich angreifen, mit Humor zu nehmen. Ich versuche, klar, manches prallt nicht an einem ab. Aber ich weiß, dass Jesus mich lieb hat und auch den anderen Menschen, der mir wehtut, lieb hat. Und mit der Sicht auf die Ewigkeit möchte ich den Menschen sehen.
Gutes Statement. Das ist eine schöne Überleitung zum Plakat, das du irgendwo in Böblingen, Herrenberg, B27 oder wo auch immer mit deinem Statement bekleben kannst. Was würde draufkommen?
Genau. Auch wenn du es nicht willst, Jesus hat dich lieb.
Auch wenn du es nicht willst, Jesus hat dich lieb. Brauchen wir Großplakat. Mhm. Aber das wenden wir. Uli. Riesenanfahrt, Riesenrückfahrt. Mhm. Vielen Dank.
Es gibt eine Nachtfahrt. Dankeschön.
Es gibt eine Nachtfahrt, ja, das gibt eine.
Danke, dass ich kommen durfte.
Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich habe da völlig auf die Untertitel-Texte verzichtet. Was soll das? Ich habe den Eindruck, man kann sie gut verstehen. Apropos verstehen, wenn ihr verstehen wollt, was bei Faces läuft, was gerade dran ist, was wir für Aktionen planen, dann geht auf Instagram, gebt Thomas May ein. Thomas May, ein Wort mit EY hinten. Und dann kommt ihr auf den Account von hier und ihr werdet voll mit reingenommen in alles Neue und was wir gerade bewerkstelligen. In 2 Wochen kommt der nächste Film. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.